Ja, ihr Lieben, das Thema für diese ganze Konferenz, das hat eigentlich, wie das heißt, Radical Kompromisslos Nachfolgen. Das ist auf dem Flyer ja mit dem C auf Englisch geschrieben. Das hat eigentlich mit diesem Buch zu tun. Das findet ihr auch bei uns am Stand, kann sich jeder eins mitnehmen, steht eine kleine Dose da, aber ihr könnt euch gerne auch so eins nehmen. Das ist ein Buch von David Platt. David Platt hat dieses Buch geschrieben, in Englisch Radical. Wir haben das dann etwas abgewandelt, keine Kompromisse, weil wir das Buch auf Deutsch nicht radikal nennen wollten. Aber vielleicht hätten wir es tun sollen, keine Ahnung. Der David Platt ist eine große Herausforderung. Der kam zu einer Megachurch, zu seiner Gemeinde, eine Riesengemeinde, junger Kerl, 30 Jahre alt oder noch etwas darunter. Und dann hat die Gemeinde, diese große Gemeinde ihm gesagt, hier David, das ist dein Pastorenhaus. Und er hat dann gesagt, boah, das ist ja groß. Ich möchte ein kleines Haus. Und dann haben die gesagt, was? Du willst ein kleines Haus? Hat noch kein Pastor abgelehnt, dieses Haus vor dir. Und er hat gesagt, nee, ist viel zu groß. Und dann haben sie ihm den Dienstwagen gezeigt und er hat gesagt, nein, ich will einen kleinen Dienstwagen. Ich habe ein viel zu großes Auto. Und so hat er Dinge weiter forciert und hat dann später dieses Buch geschrieben, Radical. Sehr herausfordernd. Wir haben extrem viele Sachen mit diesem Buch erlebt in den letzten 1,5 bis 2 Jahren. Eine Gemeinde, haben 2 Männer dieses Buch gelesen, haben sich entschieden, wir machen ab jetzt eine Gebetsstunde jeden Freitag. 2 Männer, 24 und 23 Jahre alt, sind zusammengekommen und haben angefangen zu beten. Am zweiten Freitag kamen 2, 3 andere Männer dazu, dann kamen 2, 3 Frauen dazu. Das Ganze wuchs jeden Freitag. Jetzt kommen da 70 Leute zusammen zum Beten. Ja, Gott hat extrem viel durch dieses Buch in Bewegung gebracht. Aber wisst ihr, das Radikale an diesem Buch ist nicht das Buch an sich. Das Radikale an diesem Buch ist letztlich dieses Buch hier. Das ist die Bibel. Und ich werde heute Morgen jetzt nicht über dieses Buch hier irgendeine Bibelarbeit machen, das ist Quatsch. Ich werde über dieses Buch, über dieses radikale Buch eine Bibelarbeit machen. Ich bin neulich eingecheckt in Hannover, in Airport, und dann wurde ich rausgerufen, weil mein Rucksack Sprengstoffalarm ausgelöst hat. Ja, und dann standen gleich ganz viele Polizisten um mich herum und so weiter und so weiter. Dann wurde es speziell gecheckt und dann hat die Frau gesagt, ja, warten Sie dort, wir machen das auf, Spezialhandschuhe und so weiter. Und dann hat sie meinen Rucksack aufgemacht und zog ein Buch heraus. Und es war genau diese Bibel hier, ja. Und dann hat sie gesagt, dieses Buch, was auch immer das ist, das hat Sprengstoffalarm ausgelöst. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, für jeden, der das liest, ist es so. Ja, das ist wie Sprengstoff. Die Frau fand es nicht so lustig, die Polizei auch nicht. Ja, die haben das dann noch speziell gecheckt. Aber ich wünsche mir heute Morgen von euch, dass ihr das begreift. Ja? Wir haben hier einen Sprengstoff in der Hand, wenn wir das tun und gehorsam sind gegenüber dem, was Jesus uns hier sagt. Vor einigen Monaten war ich auf dem Rückflug von Tadschikistan, habe dort eines unserer Teams besucht und das war ein Nachtflug. Morgens um 3, 3:30 eingecheckt. Ja, hier gibt es noch tolle Plätze vorne, geht einfach schnell durch. Morgens um 3:30 eingecheckt. Und dann war ich so schläfrig im Flugzeug und habe so geschwankt, soll ich jetzt schlafen, konnte aber nicht schlafen. Und was entscheidet man sich? Man entscheidet sich für einen Film. Und ich habe dann einen Film angemacht und habe diesen Film genauso anders wie ich im Turkish Airlines geschaut. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film schon geschaut hat, genauso anders wie ich. Ist ein ganz interessanter Film, kann ich euch echt nur empfehlen. Da gibt es einen Gefangenen. Und der kommt in Verbindung zu einer gut bürgerlichen christlichen Familie. Ich rede hier von Turkish Airlines, ja, die diesen Film im Bordprogramm hatten. Auf alle Fälle, da entsteht dann so eine Verbindung zwischen dieser, besonders zwischen der Frau und dem ehemaligen Gefangenen, ein Schwarzer von der Herkunft her, ein Bedürftiger, jemand, der sich durch eine Suppenküche ernährt und so weiter. Und um das Ganze kurz zu machen, am Ende stirbt die Frau auf dramatische Art und Weise, die ist krank. Und dann wird dieser Mensch herausgefordert, er soll auf der Beerdigung doch einige Worte zu dieser Frau sagen. Und ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Ich habe immer wieder so genickt und dann habe ich gemerkt, habe ich überhaupt noch alles mitgekriegt von diesem Film. Aber da war ich dann hellwach. Da sagt dieser Mensch am Ende seiner kurzen Predigt, sagt er, wir Christen, wir Nachfolger Jesu, wir sind doch alle wie Obdachlose in dieser Welt. Wir sind alle wie Obdachlose in dieser Welt und kämpfen uns durch auf den Weg nach zu Hause. Ich habe dann Zettel rausgeholt, ich habe das aufgeschrieben, habe gedacht, das kann nicht wahr sein, wir sind ja bei Turkish Airlines, ja. Wir sind alle wie Obdachlose in dieser Welt und wir kämpfen uns durch auf den Weg nach Hause. Da habe ich mir überlegt, stimmt das überhaupt? Ist das eine biblische Aussage? Wir sind wie Obdachlose in dieser Welt und wir kämpfen uns durch auf den Weg nach zu Hause. Ist hier tatsächlich nicht unser Zuhause, sondern ist das woanders? Habe ich noch im Flugzeug angefangen, Bibelstellen zu lesen. Einige fielen mir auch gleich ein. Ein ganz radikales Thema. Wir wollen uns heute zu einem ganz spannenden Text im Neuen Testament so ein bisschen hinarbeiten. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne das Matthäusevangelium aufschlagen. Weil dieser Text kommt aus dem Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium ist eigentlich mein Lieblingsevangelium in der Bibel. Sollte man vielleicht nicht haben, aber mir ist es so. Das Matthäusevangelium hat 5 große Predigtblöcke. Und alles andere ist um diese 5 großen Predigtblöcke sortiert. Und es geht damit los mit diesem radikalen Plan Gottes, den er in Jesus verfolgt. Wir kommen ja gerade von Weihnachten. Dieser radikale Plan, der gleich am Anfang im Matthäusevangelium, Matthäus 1, 21, dem Josef deutlich gemacht wird. Gott selbst kommt in diese Welt und er kümmert sich, und da steht, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das heißt, Gott selbst kommt zu uns in diesem radikalen Plan. Und da haben wir gerade Weihnachten gefeiert. Übrigens, Ostern feiere ich auch lieber in gewisser Weise. Aber es ist radikal. Gott gibt alles auf, seine Rechte, alle seine Gemeinschaft in der Einheit Gottes. Er nimmt Knechtsgestalt an. Er macht sich selbst zu nichts. Er lernt Gehorsam. Der radikale Plan Gottes. Und Gott kümmert sich um die Sünde. Und das ist das Ziel. Und Jesus wird dann vorgestellt. Jesus wird geboren. Und so weiter, wir kennen das alle. Und ich kann heute diese ganzen Details hier nicht sagen. Jesus weiß dann, ich brauche ein Team. Jesus weiß schon da, er wird 3 Jahre hier sein und dann wird es einmal Männer und auch dann Frauen geben, die diese ganze Bewegung weitertragen müssen. Von Jerusalem angefangen. Und Jesus weiß, ich brauche ein Team. Und ich habe 3 Jahre Zeit, in diese Männer so viel zu investieren, dass die ohne Probleme später weitermachen können. Und Jesus entscheidet sich zu einer Methode des Lehrens und Lernens, die es damals in Israel einfach gegeben hat. Das ist die Rabbi-Methode. Und wir wissen alle, dass Jesus so als Rabbi rumgelaufen ist und Männer um sich geschart hat, die diese 3 Jahre mehr oder weniger ganz eng mit ihm zusammen waren. Nun, Jesus war auch ein radikaler Rabbi. Jesus hat nicht nur einen radikalen Plan und kommt auf radikale Art und Weise auf diese Welt. Jesus war auch ein radikaler Rabbi. Und das merkt man eigentlich besonders, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was das eigentlich gewesen ist, so ein Rabbi damals. Ich vergleiche die Rabbis immer gerne so, das waren die Popstars der damaligen Welt. Ja, das waren die Angesehenen, die Vorbilder, denen man nachgeeifert ist. Jeder wollte bei einem Rabbi sein. Und das war gar nicht leicht. Da gab es nämlich sowas wie so ein Casting. Die kleinen jüdischen Kinder, die haben mit 6 Jahren angefangen, die Tora, die 5 Bücher Mose auswendig zu lernen. Und das war ungefähr abgeschlossen bis zum 10. Lebensjahr. Und dann haben sie das gelernt und gelernt. 5 Bücher Mose auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir den Test machen würden, heute hier das erste Buch Mose von den Kapitelangaben hinbekommen würden. Wo steht der Turmbau zu Babel? Wo fängt Abraham an? Die ganzen Sachen auswendig lernen. Wahnsinn. Dann haben sie mit 10 Jahren das abgeschlossen und haben sie viele Sachen aus dem Alten Testament auswendig gelernt. Und mit so 14, 15 haben sie sich so für so ein Casting, würde man heute sagen, beworben bei einem Rabbi. Und ein Rabbi kam dann und hat dann gesagt, okay, und lieber David, was hast du auswendig gelernt? Der David bekam dann zum Beispiel diese Aufgabe im Buch Habakuk, das ist ja so ein kleiner Prophet, da stehen die Wehklagen, ja, müsst ihr mal lesen, ganz spannende Wehklagen. Und die Aufgabe für den David ist jetzt, die Wehklagen im Buch Habakuk rückwärts, aufwärts, auswendig auszusagen. Ja, also was für eine Herausforderung. Wir wussten vielleicht noch gar nicht, dass die Wehklagen überhaupt da stehen. Und jetzt auswendig aufsagen. Das war das Normale. Und ein Rabbi hat die Besten der Besten genommen. Nur die Besten kamen in sein Team. Gut, warum ist Jesus radikal? Ihr Lieben, Jesus macht das ganz anders. Jesus fragt, ein Rabbi hat nie gefragt, Jesus fragt Menschen, ob sie mit ihm zusammen sein wollen, ob sie ihm nachfolgen wollen. Jesus fragt Fischer, ungebildete Leute. Alle die Jünger, die Jesus gefragt hat, waren eigentlich Jünger, die bereits sitzen geblieben waren, die keiner gefragt hat, die kein Rabbi bei keinem Casting gewonnen haben. Das waren quasi Sitzengebliebene. Und Jesus fragt diese Mannschaft und stellt sich dieses Team zusammen. Keine Bildung, keine Leistung, ein völliges B-Team. Und ich weiß nicht, was die anderen Rabbis damals gedacht haben, was für eine Chaostruppe hat sich denn Jesus hier, dieser komische Rabbi, da zusammengestellt. Und dann hat Jesus seine Jünger zusammen und dann kommt diese erste große Predigt, Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Und Jesus sagt denen, als die Jünger da alle sitzen, Jesus sagt denen, bei mir geht es um ganz andere Sachen. Bei mir geht es nicht um Leistung, dass ihr was auswendig aufsagen könnt. Bei mir geht es nicht um äußeren Schein und so weiter, sondern bei mir geht es um ganz andere Dinge. Und die Bergpredigt fängt ja mit den Seligpreisungen an und da wird schon die Radikalität eigentlich total deutlich von diesem Jesus-Team. Gesegnet die Armen im Geist, nicht die Klugen, sondern die, die wissen, ich bin eigentlich arm, Gott muss es bringen. Die sind dran. Gesegnet die Trauernden. Trauer ist kein Zeichen von Schwäche und Sünde. Gesegnet die Sanftmütigen. Die Rabbis standen in Konkurrenz, die haben Forderungen gestellt. Die waren nicht sanftmütig, die waren hart. Gesegnet die um Gerechtigkeit willen, die nach Gerechtigkeit hungern. Gesegnet die Barmherzigen. Rabbis waren in der Regel verurteilend. Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, glücklich zu schätzen. Glücklich, die reinen Herzens sind. Gott sieht das, was im Inneren sich abspielt. Die Rabbis, die haben oft so nach außen dargestanden und haben einen äußeren Schein dargestellt. Und Jesus sagt, nein, das, was innen ist, das zählt. Das ist mein Team. Das ist mein Team. Selig sind die Friedenstiften, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. Und dann könnten wir die ganze Bergpredigt durchgehen. Eine radikale Job Description dieses Teams. Wahnsinn. Und Jesus zeigt, dass er ein anderer Rabbi ist. Nach dieser Bergpredigt, und jetzt nähern wir uns unserem Text, kommen 9 verschiedene Wunder. Und Jesus zeigt jetzt mal so richtig, dass er der Messias, dieser versprochene König, ist und er schafft ein Wunder nach dem anderen. Und das waren so genannte Messias-Wunder, die das bestätigt haben, dass Jesus wirklich derjenige ist. Jesus heilt zuerst mal einen Aussätzigen in Kapitel 8. Ja, die Aussätzigen, das waren so Leute, da haben alle die Straßenseite gewechselt, die mussten auch außerhalb der Stadt wohnen. Und wenn dann ein Aussätziger kam, der musste laut rufen, Aussatz, Aussatz. Und dann sind alle weggegangen. Und Jesus, was lesen wir da? Er legt einem Aussätzigen die Hände auf. Wahnsinn. Was für eine Radikalität. Aber Jesus kann nicht nur heilen, wenn er gegenwärtig ist und die Hände auflegt. Jetzt kommt gleich ein Fernwunder. Ja, der Diener des Hauptmanns wird ferngeheilt. Und Jesus muss gar nicht gegenwärtig sein. Jesus kann auch Wunder tun, wenn er diese Person gar nicht sieht. Und Jesus ist nicht darauf angewiesen. Dann kommt die Schwiegermutter von Petrus, die hat Fieber. Und dann steht eine Zusammenfassung und er heilte viele Besessene und Kranke. Und genau nach diesem dritten Wunder wird unser Text unterbrochen. Und das finde ich richtig spektakulär, was jetzt eigentlich passiert in unserem Text. Da kommt eigentlich ein anderes Wunder. Da kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus. Und das heißt, da der wühlt sich da durch, da stehen dann viele Leute, der kommt zu Jesus heran und der sagt einen ganz radikalen Satz, der sagt nämlich, Lehrer, und das sagt ein Schriftgelehrter, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ja? Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Nun, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das war die fromme Schicht damals. Übrigens Jesus im Matthäus-Evangelium und in den anderen Evangelium, Jesus scheint mehr Probleme mit den Frommen gehabt zu haben, als mit den Sündern, mit den Prostituierten und so weiter. Das ist ganz spannend, wenn man das mal beobachtet. Aber da kommt ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter. Und Jesus hatte über diese Gruppe vorher gesagt, und nachher, das sind die Heuchler, die was tünchen, die was meinen vorzugeben, was sie im Inneren gar nicht sind. Und Jesus ist sehr hart und radikal gegenüber diesen Menschen. Und jetzt kommt dieser Schriftgelehrte. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich jetzt reagiert, wenn ich Jesus gewesen wäre? Vielleicht hätte ich so reagiert, dass ich gesagt habe, Halleluja, jetzt kommen sogar schon die. Was für ein Hammer, ja, die eigentlich mich ablehnen, mit denen ich Probleme habe, jetzt kommen sogar schon die und wollen mir nachfolgen. Das ist ja großartig. Sogar diese Gruppe, die so Probleme macht, kommt und sagt, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Überall, wohin auch immer, ich bin dabei, ich folge deinen Fußstapfen. Und er sagt, Lehrer, fantastisch. Nun, wir wissen, Jesus hat nicht so reagiert. Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt in Kapitel 8, Vers 20, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Er sagt, lieber Schriftgelehrter, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, wenn du das ernst meinst, dann musst du dich darauf einstellen, dass du kein Zuhause hast. Ich werde an Stellen sein, ich habe kein Zuhause. Ich werde an Stellen sein, wo ich einsam bin, wo keiner auf mich wartet, wo ich keinen Besitz habe, wo ich keine Rechte habe. Ich gebe alles auf. Und er sagt, lieber Schriftgelehrter, das kann auch für dich passieren. Pass auf, was du sagst. Ich will dir nachfolgen, wo auch immer du hingehst. Ich musste an eine Mail denken von einer Mitarbeiterin von uns, die in Afghanistan arbeitet. Und sie schrieb einiges davon, von diesem keine Höhle und kein Nest haben, wo ich mein Haupt hinlegen soll. Und ich lese euch das mal vor, eine E-Mail aus Afghanistan. Da schreibt sie, wir brechen auf in ein Tal auf 3000 Meter Höhe. Es liegt circa 250 Kilometer von unserer Stadt entfernt. In 18 Dörfern soll eine Sprache gesprochen werden, die es sonst nicht noch einmal im Land gibt. Unsere Reise dient der Spracherforschung, ob diese Menschen irgendwann eine eigene Bibelübersetzung brauchen. Und diese Frau ist mit einem medizinischen Team unterwegs. 250 Kilometer, zuerst mit dem Auto, dann 6 Stunden zu Fuß und dann mit dem Esel. 2 Wochen haben wir für die Erkundung veranschlagt. Wir werden bei Einheimischen schlafen und essen. Vor dem Essen und vor der Hygiene habe ich den größten Respekt. Nun, wie lässt sich diese Reise nach Afghanistan zusammenfassen? Überragende Gastfreundschaft. Schwarztee und Milchtee mit Salz, dazu dünnes Fladenbrot, das gab es immer. Dann mal Reis, ein absolutes Festessen, Reis pur. Die Kühe hier, es gibt nur ganz wenige, geben höchstens 3 Liter Milch am Tag. Lebensbedingungen sehr arm, keine Autos, kein Strom, Fenster mit Plastikfolie, wenn überhaupt, kein Glas. Das nächste Krankenhaus, eine Tagesreise mit dem Pferd. Oft werden wir nach Medikamenten gefragt. Wir müssen die Leute enttäuschen, haben nur ein paar Aspirin dabei. Waschen und Zähne putzen irgendwo im Bach. Flöhe normal. Im ganzen Tal kein einziges Klo. Man geht einfach irgendwo hin. Die meisten in den Fluss. Und ich muss denken, da habe ich doch gerade meine Zähne geputzt. Zwischen den Dörfern finden sich einige stille Örtchen. Im Winter ziehen sich die Leute für 3 Monate nicht aus, waschen sich kaum, es ist bitterkalt. Wir haben viele Hautkrankheiten gesehen. Und dann beschreibt sie, was von dieser Sprachforschung, Erforschung bleibt und stellt fest, dass die durch bestimmte Einflüsse nicht die nötigsten sind, die eine Sprache brauchen. Aber dann zieht sie ein Fazit und sagt, Christen waren, soweit wir wissen, noch nie in diesem Tal. Mein Herz ist stark angerührt. Der schlimmste Augenblick, das Tal verlassen nach diesen 2 Wochen, diese offenen und freundlichen Menschen, mit denen wir gerade angefangen haben, Beziehungen zu knüpfen. Und ich muss denken, wann wird es Menschen geben, die in dieses Tal zurückkehren, um die Liebe Jesu diesen Menschen zu bringen? Wann wird es Mitarbeiter geben? Und dann muss ich noch an anderes denken. Ich rede oft davon, könnte ich in diesem Tal ein Zuhause finden? Nun, ich stelle fest, das wäre schwierig. Aber Jesus hatte auch kein Nest, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Jesus hatte das nicht. Ist es überhaupt erstrebenswert, hier ein Zuhause zu finden? Ich muss denken, ist unser Leben nicht wie der eines Obdachlosen? Diese Leute warten immer noch auf das Evangelium. Ihr Lieben, und ich bin überzeugt, wenn wir unser Leben mehr wie ein Obdachloser begreifen würden, dass hier nicht unser eigentliches Zuhause ist, ja, dann würde diese Welt anders aussehen. Dann würde diese Welt anders aussehen. In unserer Geschichte geht es noch weiter. Da kommt dann ein Jünger und dieser Jünger, der sagt, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Ja, ich will noch erst Sachen erledigen. Nun würde man sagen, Vater begraben, das ist zutiefst eine wichtige Angelegenheit und ich gebe euch recht. Nur in diesen Kulturen, und das war schon selbst in Albanien so, wenn da jemand am Morgen starb, den hat man schon am Abend beerdigt, spätestens aber am nächsten Tag. Dieser Jünger meint hier nicht, mein Vater ist schon längst gestorben, ich muss irgendwann nach Hause gehen, weil in einer Woche die Beerdigung ist. Das meint er nicht. Der meint, ich muss mich um meine Familie kümmern und muss mich sorgen. Eigentlich ist es hier, was er bringt, eine Ausrede. Ich muss nach Hause, ich habe noch andere Dinge zu tun. So ist es mit der Nachfolge oft. Wir haben alle möglichen, vielleicht auch Ausreden, die sich sehr geistlich anhören. Ich muss noch erst das machen. Ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin zu jung, ich muss älter werden. Ich habe viele alte Leute, ältere Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin zu alt. Ja, wenn ich jünger wäre. Ich habe Leute getroffen, die mir gesagt haben, wenn wir Kinder haben, dann gehen wir. Ich habe Leute getroffen, die mir gesagt haben, wenn wir keine Kinder hätten, dann würden wir gehen. Jetzt mit diesen Kindern, mit 3 Kindern, kann ich mich nicht mehr auf den Weg machen. Und. Es haben Leute gesagt, ich bin zu unbegabt, ich kann nicht reden, ich kann keine Sprache lernen. Ja, wir haben hier ein Ehepaar dabei, die haben mir das immer gesagt, wir können keine Sprache lernen. Ja, die kommen ja ganz in der Nähe aus Kirch am Teck. Die haben mir gesagt, ich kann keine Sprache lernen, wir sind über 50. Was soll das? Ja, jetzt arbeiten die schon ein halbes Jahr im Kosovo. Halleluja. Wie ist das mit unseren Ausreden? Hier heißt es in unserem Text letztlich, ordne deine Prioritäten. Ich möchte kurz 3 Punkte zusammenfassen, die mir ganz wichtig sind von dem, was wir bis jetzt gehört haben. Ihr Lieben, Jesus anerkennen und das tut der Schriftgelehrte hier, sagt, Lehrer, ich erkenne dich als Lehrer an, du bist ein Lehrer, ja. Jesus anerkennen, vielleicht sogar mit Worten wertschätzen, ein bisschen fromm sein, vielleicht Lieder singen und Jesus anbeten, das alleine reicht nicht. Der Tobias Feix hat ein Buch geschrieben über die Generation Lobpreis. Und ich denke, da sind wir alle irgendwo drin, in einer Generation Lobpreis. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir im Lobpreis diese Anbetung, diese Wertschätzung hinbekommen, oft aber Probleme haben, und das geht mir ganz genauso, mit unseren Taten, mit dem, was wir dann tun, das auch wirklich zu leben, was wir da singen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Lieder, egal was du mir gibst und egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Es gibt so viele Lieder, die machen mir fast Bauchschmerzen. Können wir die wirklich so singen? Das konsequente Handeln ist nicht von unseren Worten zu trennen. Und das erlebt der Schriftgelehrte hier und der Jünger, die darauf erstmal keine Antwort haben. Das erlebt später der reiche Jüngling, wo Jesus zu ihm sagt, gib alles auf, gib dein Geld den Armen. Und er sagt, nein, die Kosten sind mir zu hoch. Das schaffe ich nicht. Ich glaube, dass wir ein Problem haben, dass wir unsere Rechtfertigung, unser Sein bei Jesus, unser Gerettetsein getrennt haben von unserem Gehorsam. Wir haben das getrennt von unserem Gehorsam, von unserer Nachfolge. Und da bin ich nicht besser als ihr. Der 2. Punkt, ich glaube, dass Nachfolge uns immer etwas kostet. Nachfolge kostet etwas. Jesus scheint dem Schriftgelehrten hier die Nachfolge fast auszureden. Er sagt, überdenk das. Musst du an jemanden denken, der in unsere Gemeinde kam, der kam von ganz außen rein und hat sich für Jesus interessiert und dem habe ich das Reich Gottes so schmackhaft gemacht und gesagt, ja, wenn du bei Jesus bist, dann ist es so und so und du musst nur dieses eine Gebet sprechen, du bist ein Gebet von der Rettung entfernt und dein Leben verläuft auf ebenen Bahnen. Ja, ist das so? Erleben wir das so? Machen wir es da auch zu leicht? Wie ist es mit diesem Jesus, den wir so in unsere westliche Kultur reingedrückt haben? Jesus, der so westlich angepasst ist, auch theologisch angepasst ist. Ich bin überzeugt, dass jeder Muslime in der islamischen Welt, der Jesus kennengelernt hat und ihm nachfolgt, mit diesem Text, den wir gelesen haben, keine Probleme hat. Jeder Muslime weltweit würde sagen, ja, ich bin hier ein Obdachloser. Mein Zuhause ist nicht hier. Jeder, der Verfolgung erlebt hat, würde das sagen. Wir wurden einmal in Albanien ziemlich brutal überfallen. Wir mussten uns auf die Erde legen, auf uns wurde geschossen und so weiter. Und ich weiß noch, als ich da lag und mir vor Angst fast in die Hosen gemacht habe, wisst ihr, was mein Gedanke war? Mein Gedanke war, mein Zuhause ist nicht hier. Mein Zuhause ist nicht hier. Vielleicht muss ich mich auf was anderes vorbereiten. Und das Problem ist, dass es schnell wieder weggeht. Das geht schnell wieder weg. Und dann sind wir ganz woanders angekommen. Bonhoeffer, der hat gesagt, wenn Jesus einen Menschen in die Nachfolge ruft, dann ruft er zu sterben. Dann ruft er zu sterben. Und im Philipper 2, da lesen wir, dass dieselbe Gesinnung, die in Jesus war, der alle Rechte aufgegeben hat, der sich zum Knecht gemacht hat, dass diese selbe Gesinnung auch in uns sein soll als Nachfolger Jesu. Philipper 2, Vers 5. Das sollte unsere Gesinnung sein als Nachfolger Jesu. Ich war bei einer Gemeindeleitung vor einiger Zeit, die eine Mitarbeiterin mit uns aussenden wollte. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das erzähle. Und ich sollte Frontiers vorstellen. Und das habe ich dann, angefangen und nach so 2 Minuten schon, da hat der Gemeindeleiter gesagt, Herr Schreiber, einen Moment, wir haben eine Sache vergessen. Wir möchten, dass Sie 3 Fragen beantworten während dieser Zeit, die Sie jetzt zur Verfügung haben. Da habe ich gesagt, okay. Dann hat er mir gesagt, okay, die erste Frage ist, wie viel kostet uns das als Gemeinde, wenn wir diesen Mitarbeiter senden? Und wenn es die erste Frage ist, wenn die erste Frage nicht ist, die Vision und die Leidenschaft, die dieser Mitarbeiter für Menschen hat, die unerreicht sind, die Jesus nicht kennen, das tut mir schon mal ein bisschen weh. Die zweite Frage war, Herr Schreiber, können Sie uns für die Sicherheit unserer Mitarbeiterin garantieren? Puh, nein. Ja, nein. Und dann haben wir einige Verse aus der Apostelgeschichte gelesen und so weiter. Die dritte Frage hat mich nahezu zerstört. Die dritte Frage war, Herr Schreiber, ist es nicht viel sinnvoller, mit den Christen aus Südamerika, aus Afrika und Asien zu arbeiten, weil die haben so wenig zu verlieren? Wir haben so viel zu verlieren, wir haben so viel. Was müssen wir alles aufgeben? Aber die haben doch schon nichts. Ich hatte ehrlich gedacht, habe ich die Frage richtig verstanden? Ja. Ich habe dann nochmal nachgefragt, können Sie das mal mit anderen Worten noch beschreiben, was Sie jetzt hier meinen? Und dann hat er das noch brutaler, noch krasser beschrieben. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich merke jetzt richtig, boah, ist es nicht sinnvoller, mit den Christen zu arbeiten? Die müssen nichts aufgeben. Ja. Nimm doch die Brasilianer da irgendwo aus dem Busch. Ihr Lieben, ich saß im Auto nach dieser Zeit und ich habe geweint und ich war sauer und ich war ärgerlich und das war so eine Mischung. Und dann wurde ich irgendwie dankbar, dass da einer den Mut hatte, das auszusprechen. Hat da einer den Mut gehabt, das wirklich auszusprechen, was in uns allen irgendwo so ein Stück drin ist? Müssen wir nicht so viel aufgeben? Wisst ihr, wir haben hier eine Missionsausstellung. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier sind. Wenn ihr alle heute euch entscheiden würdet, wir gehen nach Kirgisistan, könnt ihr mit Matthias reden und euch dem Team anschließen, ja. Und dann könnt ihr bei euch, die einen werden Helikopterpiloten, die anderen machen das. Wenn ihr alle jetzt, wenn ihr hier fertig seid, zu den Missionswerken darüber geht, ja, und sagt, wir wollen ausreisen, wisst ihr, was dann da drüben passiert? Die kollabieren. Die können es, damit kann man fast gar nicht fertig werden. Hier auf der Jumiko sind viel, viel mehr als doppelt so viele Leute, als die AEM, die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, insgesamt ausgesendet hat aus Deutschland. Das sind etwas unter 2000. Das muss man sich vorstellen. Ist nicht in uns allen etwas so drin, dass wir nicht verstanden haben, und da kämpfe ich auch genauso wie ihr immer wieder mit, dass hier gar nicht unser Zuhause ist, sondern dass unser Zuhause wo ganz anders ist. Und das ist der dritte Punkt. Wir sind hier nur auf einer Durchgangsstation. Ich habe hier vorne ein Seil ausgerollt. Das wollte ich eigentlich durch den ganzen Saal legen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ein ganz langes Seil. Stellt euch vor, dieses Seil ist so lang, das geht jetzt hier 10-mal ums Messegelände, dann zum Flughafen und dann geht es bis nach Rom und dann einmal um die Welt, 2-mal, dann geht es zum Mond und zurück, zum Mars und was weiß ich wo. Ihr Lieben, das ist unser Leben. Wo wir uns jetzt befinden, gerade jetzt, das ist hier, in diesem Abschnitt. Das ist dieser kleine schwarze Abschnitt und das ist die ganze Ewigkeit. Da wird zu Hause sein, da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein, da wird Gemeinschaft mit Gott sein, da werden viele schöne Sachen sein. Ich hoffe, dass wir da Fußball spielen und andere Sachen machen, ja, und dass wir wandern oder wie auch immer, was wir alles machen. Ja, da hat ja jeder so seine eigenen Wünsche, vielleicht keine Ahnung. Wir werden auf alle Fälle anbeten, wir werden singen. Aber ihr Lieben, die Bibel sagt, unser Zuhause ist nicht hier, in diesem schwarzen Bereich. Wir bereiten uns vor auf das hier. Und hier sollten wir alles daran geben, in diesem Bereich, in diesem kleinen schwarzen Bereich, sollten wir alles dafür tun, dass hier möglichst viele mit dabei sind. Ja? Dass hier möglichst viele mit dabei sind. Es gibt auch 2000 Jahre, nachdem Jesus hier war, gibt es noch so viele Menschen, wo ihr der Erste sein könnt, die ihnen die Liebe Jesu bringen. Die haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Keine Ahnung. Auch 2000 Jahre nach Jesus. Und wir wollen irgendwann dann mal mit fertig werden, diesen Menschen, diesen großartigen, liebenden Jesus vorzustellen, der Vergebung bringt. Unser Zuhause ist nicht hier. Wir sind in einer kleinen Durchgangsstation. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20, und das ist so einer meiner Lieblingsverse, Apostelgeschichte 20, Vers 24, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Ja, das schreibt Paulus. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Das ist in unserer Gesellschaft ein Hammer, weil wir alles daran tun, zu sagen, wir sind wertvoll und wir sind geschätzt und wir sind toll und so weiter, sind wir auch, ja. Aber Paulus, wisst ihr, der schreibt hier, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von mir Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Jemand hat mal gesagt, die Welt braucht keine coolen Christen, die fromm, kulturell und gesättigt sind. Sie braucht Obdachlose mit dem Geruch vom Himmel und dem Aroma von Christus. Ich lese es nochmal. Die Welt braucht keine coolen Christen, die fromm kulturell gesättigt sind. Sie braucht Obdachlose mit dem Geruch vom Himmel und dem Aroma von Christus. Ich habe vorher gesagt, dieses Buch Radical, was viele dieser Gedanken auch aufnimmt, ihr könnt das gerne dann am Stand mitnehmen, fordert uns sehr heraus. Ich habe noch zwei eingeladen von unseren jungen Leuten, Finn und Samuel, könnt ihr mal nach vorne kommen. Und ja, schon mal einen Applaus vorher. Ja, danke Manuel, kannst du mal aufstehen? Nein, brauchst du nicht. Diese zwei, die waren schon mal eine längere Zeit in der islamischen Welt unterwegs und ich habe gedacht, ich stelle noch mal 2, 3 Fragen zum Abschluss, weil die ein bisschen von dem, denke ich, leben, wahrscheinlich mehr als ich, von dem, was wir gehört haben. Ihr habt beide einen Auslandseinsatz gemacht. Sagt uns doch kurz, wo ihr wart und was ihr da gemacht habt.
Ja, also ich war 10 Monate im Libanon und war dort bei einer Missionsfamilie sozusagen. Die hatte dort ein Projekt in den Flüchtlingslagern. Da gibt es eine ganze Generation eigentlich an Kindern, die ohne Bildung aufwachsen. Die fliehen alle in den Libanon aus Syrien und haben dann dort keine Schulen. Und das Projekt war, dort Schulen zu gründen in den Flüchtlingslagern, damit die in die Schule gehen können. Die haben dann auch Syrer ausgebildet, die dann für ihre eigenen Kinder quasi die Lehrer waren. Und ich habe dann von der Missionarsfamilie, die dieses Projekt gemacht hat, die Kinder unterrichtet, habe Schule mit denen gemacht, war sozusagen der Lernhelfer und habe noch Arabisch gelernt nebenbei und noch ein bisschen Englischunterricht in der Schule dort im Flüchtlingslager gegeben.
Ja, ich war in Nordindien, in Kaschmir 10 Monate. Da gibt es viele Erdbeben und ich war da in einem internationalen Team, die erdbebensichere Hütten bauen und habe dann da einer Missionarsfamilie geholfen, indem ich ihre Kinder unterrichtet habe, praktisch mitgeholfen, dabei erdbebensichere Hütten zu bauen und die Sprache gelernt, das ist Urdu.
Ja, super, könnte man viel zu sagen. Sprecht die beiden an über ihre Erfahrungen in diesem Jahr. Zweite Frage. Ihr beide studiert, also du studierst in Marburg und Finnes in Heidelberg. Und ihr habt auch dieses Buch gelesen. Das liegt jetzt vielleicht nicht nur an dem Buch. Aber wo wird denn radikale Nachfolge bei euch im Alltag sichtbar?
Also für mich bedeutet einfach Nachfolge eigentlich Gehorsam. Ich finde, dieses radikale Nachfolge klingt immer ein bisschen krass. Ich glaube, Gott ist einfach kein Gott, der Erfolg will, sondern einer, der Gehorsam will, auch wenn es sich vielleicht nicht immer in Erfolg dann äußert. Und um zu wissen, was ist denn Gehorsam, muss ich Bibel lesen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte in meinem Leben schon mal, dass ich denke, Gott spricht durch die Bibel zu mir und er offenbart mir seinen Willen und ich kann dadurch lernen, was er in meinem Leben verändern will oder was er will, wie ich lebe. Zweiter Punkt, finde ich, wo sich Nachfolge äußert, ist, ich versuche Zeit zu verbringen mit ihm im Gebet, versuche in die Stille zu gehen, auf ihn zu hören und zu gucken, was will er denn für mein Leben. Wenn ich nicht zuhöre und nicht zu ihm spreche, dann habe ich auch keine Beziehung. Und ich glaube, ein dritter richtig wichtiger Aspekt für mich ist, dass ich in Gemeinschaft mit anderen unterwegs bin. Zu diesem Radical-Buch gibt es auch ein Arbeitsbuch, was man dann als Hauskreis machen kann. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und sich immer wieder gegenseitig herauszufordern. Zum Beispiel habe ich mit Freunden immer die Flüchtlinge nebenan besucht, eine Familie, die neben uns wohnt und wir hatten richtig gute Gespräche mit denen. Jetzt war ich letztens im Flüchtlingsheim mit ein paar Freunden aus dem Hauskreis. Wir konnten für die beten, sich immer wieder zu motivieren, für Mitstudenten zu beten und mit denen über Jesus zu reden, irgendwie diese Gespräche zu suchen und sich da einfach herauszufordern, auch wenn es immer wieder schwierig ist. Ich glaube, das sind so Bereiche, wo sich das dann zumindest ein bisschen äußert.
Ja, ich glaube, das ist ähnlich. Aber ich habe auch gemerkt, einfach da, wo ich im Alltag bin, mit Jesus zu sein. Ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde zur Uni und wieder zurück im Zug und da sind lauter geflüchtete Menschen aus Afghanistan und Pakistan und sonst wo, mit denen ich viel leichter rede wie mit anderen Leuten im Zug. Und warum nicht von denen lernen und mit ihnen über Jesus reden?
Ja, danke schön. Ich weiß auch, dass ihr beiden sehr konsequenten Lebensstil habt und mit dem Geld so umgeht. Finde ich auch großartig, mit wenig auskommt und viel gibt. Ihr seid beide auf dem Weg zurück in die islamische Welt, das wisst ihr schon. Warum tut ihr das?
Also ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Ich liebe das, in diesen Ländern zu sein. Ich liebe die Kultur, ich liebe die Menschen, ich liebe das Essen. Ich finde es super da. Ich finde es cool, mit Menschen Kontakt zu haben, die gern über Gott reden. Das ist jetzt in Deutschland meist eher schwieriger. Dort redest du über Gott und alle sind voll im Gespräch dabei. Das ist einfach viel einfacher irgendwie. Und dabei kennen die Leute nicht mal Jesus. Aber wenn du von Jesus erzählst, sind sie total begeistert. Und dann fragst du, kann ich für dich beten? Ja, klar. Oh, danke. Und also es ist einfach total cool dort, Jesus nachzufolgen. Und seit ich klein bin, also ich kann mich an keinen Tag meines Lebens erinnern, wo ich nicht in die Mission will. Wie seit ich klein bin, hat Gott mir diese Sehnsucht da ins Herz gelegt und ich habe eine Liebe für diese Menschen, die Jesus nicht kennen und möchte da gern einfach mein Leben für geben. Und ich denke mir, diese Leute, die brauchen uns, weil sie Jesus brauchen und wir können ihn Jesus bringen. Also warum sollen wir da nicht auch losziehen?
Ja, ich finde es ein guter Punkt eigentlich, warum nicht? Ich meine, Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern, warum sollen wir es nicht?
Ja, Amen. Danke, ihr zwei. Der Keith Green. Der Keith Green, der hat mal gesagt, wir brauchen eigentlich eine Berufung, um hier zu bleiben, nicht um zu gehen. Das ist vielleicht auch ein interessanter Gedanke, das mal umzudrehen und ja, das in den Blick zu bekommen. möchte euch herausfordern, lebt konsequent mit Jesus. Wisst ihr, wenn ihr euer Zuhause verliert hier und das radikal auf eine konsequente Art und Weise mit Gehorsam umsetzt, wisst ihr, was dann passiert? Euer Leben mit Gott wird extrem spannend. Ja, und ihr freut euch auf jeden Tag, weil ihr Wunder erleben werdet. Und da bin ich ziemlich sicher, Gott kommt nicht zu kurz und er wird euch mit Segen auch überschütten. Es wird nicht immer einfach werden, aber Jesus ist dabei. Und eines Tages werden wir dann, und das sagt die Bibel in Offenbarung 7, wir werden feiern mit all diesen Völkern vor dem Thron Gottes und wir werden uns gemeinsam niederknien. Und dann sind wir dabei und hoffentlich viele, viele Völker mit uns. Lasst uns noch zusammen beten und ich würde gerne, dass ihr dazu aufsteht. Jesus, dass wir dich kennengelernt haben, haben wir überhaupt nicht verdient. Es gab mal Menschen, vielleicht die Eltern oder andere Freunde, die uns etwas erzählt haben vor dir. Und dann ist uns, ja, im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aufgegangen und wir haben dich erkannt, weil du unsere Herzen geöffnet hast. Und noch heute stehen viele Menschen weltweit im Dunkeln. Jesus, und das bekümmert mich. Das bekümmert mich. Und ich will beten, Jesus, dass wir Nachfolger werden, die dir nicht nur mit dem Mund die Ehre geben, sondern auch mit unserem Handeln. Dass wir konsequent sind, wie wir mit Besitz und Geld und Zeit und all den Dingen, den Gütern, die du uns anvertraust, umgehen. Jesus, wir wollen zum Segen werden für andere. Und ich will jetzt beten, Jesus, dass du mit denen redest, die im Herzen bewegt sind, Jesus. Mach sie zu radikalen Nachfolgern, zu gehorsamen Nachfolgern. Die Jüngerschaft definieren nicht nur im Fürwahrhalten von bestimmten Aussagen, sondern die Aussagen sollen Hände und Füße bekommen im täglichen Leben. Und da wollen wir dich einfach um deinen Segen bitten, Jesus, weil wir ohne dich nichts tun können. Wir brauchen dich. Und wir beten dich an und sagen dir, wir haben dich lieb. Amen.